Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. Yes. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Yes. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Yes. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.
Ihr kennt oder viele von euch kennen diese Rede, kennen vielleicht auch diesen Satz, zumindest diesen Satz, I have a dream. Einer der bekanntesten Momente aus dem 20. Jahrhundert. Und es gibt nur wenige Reden in der Weltgeschichte, wo einzelne Sätze wie dieser Satz, I have a dream, über Generationen hinweg erinnert werden. Es gibt diese Sätze, ne? Ich bin ein Berliner. Da wissen die meisten von euch, das ist keine Bestellung beim Bäcker, sondern sie wissen, wo, wann und warum der US-Präsident John F. Kennedy diesen Satz gesagt hat. Oder Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Auch dieser Satz von Ronald Reagan, den hat man nicht vergessen. Und eben auch diesen Satz, den wir gerade mehrfach gehört haben, I have a dream. Und was viele von euch nicht wissen vielleicht ist, dass die ersten 11 Minuten seiner Rede, bevor er das erste Mal I have a dream gesagt hat, dass Martin Luther King da sehr ausführlich das Leid der Schwarzen beschrieben hat in Amerika. dass er politische Forderungen gestellt hat. Aber das meiste davon wissen wir, erinnern wir nicht mehr, sondern ab Minute 12, I have a dream, das haben wir bei uns abgespeichert. Das, was wir gerade gesehen haben, diese Rede, die fand statt am 28. August 63 in Washington D.C. Da haben sich 250.000 Menschen versammelt zu einer der größten politischen Kundgebungen der amerikanischen Geschichte. Und man kann das auf dem Foto nochmal gut nachvollziehen. Martin Luther King spricht an dem Tag zu einer Nation, die ist tief gespalten. Und er fängt die Rede an wie ein Politiker. Und ab Minute 12 merkt man aber, dass das gar kein Politiker war. Er wird oft als Bürgerrechtler beschrieben, aber eigentlich war er Pastor. Doktor der Theologie. Professor für systematische Theologie. Und wenn wir seine Rede heute hören, dann hören wir deshalb nicht den Bürgerrechtler, sondern wir hören den Prediger, ne? Und vielleicht ist dir das gar nicht so aufgefallen, weil du vielleicht auch die Rede noch nie so lange mitgehört hast, aber er spricht dann davon, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden soll. Und Bibelleser wissen, dass Jesaja 40. Er spricht davon, dass Recht strömen wird wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das ist Amos 5,24, wortwörtlich zitiert. Und vieles von dem, was er danach ausführt, ist direkt aus der Bergpredigt genommen von Jesus. Weil Martin Luther King davon überzeugt war, dass Gott eine andere Zukunft, einen anderen, ich nenne es heute mal Traum, hatte für die Menschheit als das, was die Menschen damals erlebten. Und auch als das, was wir heute erleben. Das Interessante ist, vielleicht auch für dich, diese Frequenz, wo er wechselt, sozusagen vom Politiker in den Predigermodus, wo er anfängt zu sagen, I have a dream, also quasi ab Minute 12 seiner Rede, das war nicht geplant. Da ist er von seinem Skript weggegangen. Und vielleicht habt ihr das gemerkt, er redete die ersten 11 Minuten, die Menschen hörten zu, aber sie waren nicht so bewegt. Und dann hat jemand von hinten gerufen, so wird es gesagt von Historikern, die Gospelsängerin Mahalia Jackson hat dann gesagt, tell them about the dream, Martin. Erzähl ihnen von dem Traum, Martin. Und dann hat er sein Skript beiseite gelegt und ist in den Predigtmodus gewechselt. Und hat über den Traum Gottes gesprochen, die Vision Gottes gesprochen für ein anderes Miteinander. Der Martin Luther King hatte angefangen, die Probleme der damaligen Zeit anzusprechen. Die Menschen hörten zu, aber sie waren nicht bewegt. Und dann spricht er über Hoffnung, über Wiederherstellung, über eine neue Nation, eine neue Schöpfung. Und die Leute hören zu. Die Leute werden mitgenommen. Und über diese Vision Gottes, diesen Traum Gottes für dich und für mich, für unser Miteinander, für auch uns als Kirche, als Teil der weltweiten Kirche, möchte ich heute sprechen. Denn ich glaube, so wie Martin Luther King gut war darin, die ersten 11 Minuten seiner Rede Probleme zu beschreiben, sind wir als Christen gut darin, Probleme zu beschreiben. Aber sind wir auch gut darin, Gottes Traum für dich und für mich, für unser Miteinander, für unsere Kirche, für die Zukunft gut zu beschreiben? Ich habe ein Buch gelesen jetzt in diesen Tagen und da kam dieser Gedanke und der hat mich seitdem nicht mehr losgelassen, dass wir Christen oft über unseren Glauben so sprechen, als seien Probleme der Ausgangspunkt. Wir sprechen über Schuld, wir sprechen über Sünde, wir sprechen über die Leere, die Menschen empfinden, wenn sie Jesus noch nicht kennen. Wir sprechen über Verletzungen, wir sprechen über Leid, wir sprechen über den Tod und was danach droht. Und das ist alles richtig. Das dürfen wir nicht verschweigen. Die Bibel ist voll davon. Die Bibel beschönigt die Realität dieser Welt nicht. Aber so fing es nicht an. Und auch die biblischen Autoren bleiben nie beim Problem stehen. So wie wir das manchmal tun. Im Alten Testament beschreiben die Propheten den Zustand Israels, aber sprechen immer auch von der Hoffnung, von der Zukunft, die Gott schenken wird, so wie in diesem bekannten Vers aus Jeremia 29, Vers 11. Und auch Jesus im Neuen Testament, er deckt nicht nur die Abgründe unseres menschlichen Herzens auf, sondern er verkündet, das Reich Gottes ist gekommen. Paulus, der schreibt im Römerbrief über die Verlorenheit des Menschen und gleichzeitig sagt er aber auch, aber in Christus sind wir eine neue Schöpfung und legt darauf sein Augenmerk. Und ich frage mich, ich frage dich heute, müssten wir nicht manchmal ausführlicher darüber sprechen, was Gott eigentlich und wozu Gott uns eigentlich geschaffen hat, als darüber, wovon er uns erlösen möchte? Sprechen wir nicht manchmal mehr über das, was durch den Sündenfall verloren gegangen ist, als über das, was Gott eigentlich vorgesehen hatte für uns Menschen? Vorhatte mit dieser Schöpfung. Und am Ende frage ich mich manchmal, und vielleicht fragst du dich auch manchmal, wenn du mit Menschen unterwegs bist, bei denen auch ohne Jesus alles gut läuft, wie kann denn das Evangelium eine gute Nachricht sein für Menschen, denen es gut geht? Hast du diese Frage mal gestellt? Wie kann das, wenn wir immer wieder sprechen von Schuld und Sünde und ja, auch Vergebung, aber wie kann das eine gute Nachricht sein für Menschen, die sagen, eh, aber so schlecht, wie du mich darstellst, empfinde ich mich gar nicht. So schlecht geht's mir gar nicht. Denk mal kurz drüber nach. Was ist die gute Nachricht für einen Familienvater, der seine Frau liebt, seine Kinder gerne hat und dankbar auf sein Leben schaut? Warum braucht er Jesus? Was ist die gute Nachricht für die junge Frau, die gesund ist, die eine Karriere hat, Freunde hat, voller Vorfreude und Zuversicht auf ihre Zukunft blickt? Warum braucht ihr Jesus? Was ist die gute Nachricht für den Rentner, der dankbar auf die vielen Jahre seines Lebens schaut und total zufrieden ist? Warum braucht er Jesus? Was ist die gute Nachricht für Menschen, die gerade überhaupt keine Krise erleben? Wisst ihr, manchmal anders als wir als Christen manchmal mit Problemen beginnen, mit der Sünde anfangen, beginnt die Bibel so nicht. Die Bibel beginnt nicht mit dem Bruch der Beziehung zwischen dem Menschen und Gott in Genesis 3, sondern in Genesis 1 fängt die Bibel an. Sie beginnt mit der Schöpfung dieser Welt und des Menschen als Krone der Schöpfung, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, und alles war sehr gut, ne? So fängt es eigentlich an. Und deshalb beginnt Paulus diesen Epheserbrief auch so. Nicht mit unserer Schuld, sondern er nimmt uns mit gedanklich in die Zeit vor der Schöpfung, noch bevor alles war. Noch vor dem Sündenfall, und sagt, hey, am Anfang, Gott hatte bereits einen Plan, noch bevor alles war. Der wusste, wohin die Geschichte einmal führen würde, aber bevor wir Menschen ein Problem hatten, hatte Gott bereits einen Traum, nenne ich das heute einmal, um in dem I have a dream zu bleiben. Gott hatte einen Plan. Für dich, für mich, für unser Leben, für unser Miteinander, eine klare Absicht, ein klares Ziel auch für seine Kirche. Noch vor Beginn dieser Welt. Wenn Paulus in Epheser 1, Vers 4 davon spricht, dass Gott schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt hat, dann ist es eine Perspektive, die wir meistens nicht einnehmen können. Wir schauen meistens zurück auf das, was wir erlebt haben, auf unsere Entscheidungen, die wir getroffen haben, auf die Dinge, die gut gelaufen sind, genauso wie auch die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, die wir jetzt vielleicht anders machen würden. Und wir bereuen das. Manche Menschen definieren sich über ihre Erfolge und genauso auch über ihre Misserfolge. Andere definieren sich über ihre Verletzungen. über Erfahrungen, die wir nicht ganz losgelassen haben, über Worte, die unsere Eltern uns mitgegeben haben, Glaubenssätze oder auch vielleicht eine Bemerkung eines Lehrers in der Schulzeit, die uns immer noch verfolgt. Wir betrachten uns selbst durch die Brille der Geschichte und Gott sieht dagegen das, was noch werden soll. Er schaut uns ganz anders an. Paulus beschreibt Gott nicht als jemanden, der hektisch auf den Sündenfall reagiert, völlig überrascht ist, der hektisch auf unser menschliches Versagen reagiert, sondern Paulus beschreibt Gott als jemanden, der ein Ziel vor Augen hat. In Epheser 1, Vers 5 heißt es, aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Wenn ein Architekt ein Gebäude baut, dann beginnt seine Arbeit nicht mit Gedanken über die spätere Sanierung des Hauses. Aber wir Christen denken manchmal so. Ein Architekt, der entwickelt eine Vision für ein Gebäude. Er hat das vor Augen, vor seinem inneren Auge und dann bringt er es zu Papier. Er weiß, wie es aussehen soll. Ich habe euch mal so ein Papier mitgebracht und das Ergebnis. Das ist der Petersdom in Rom. Und Michelangelo hat das gezeichnet. Ein Michelangelo wusste, ja, irgendwann wird man da wo auch mal was reparieren müssen, was nachstreichen müssen. Aber er hat diesen Petersdom nicht entwickelt und dann wurde er gebaut mit diesem Gedanken zuerst. Und auch in Genesis 1 erleben wir keinen Gott, der sagt, okay, ich schaffe mal Menschen, von denen ich weiß, dass sie Sünder sind und deshalb schaffe ich sie, damit ich sie wieder reparieren kann. Sondern wir erleben einen Gott, der voller Freude schafft. Wir sehen im ersten Kapitel etwas, das hat was Feierliches, diese Schöpfung hat etwas Feierliches. Licht entsteht, Himmel und Erde entstehen, Pflanzen, Tiere, Menschen entstehen und Gott betrachtet immer wieder sein Werk, dass er so etappenweise schafft und sagt, und es war gut. Da war Zufriedenheit. Und Gott tut das nicht aus Einsamkeit heraus, dass er sagt, okay, und weil ich so alleine bin, schaffe ich mir Menschen, sondern aus dem Überfluss der Liebe, die da ist, innerhalb der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes. Johannes 17, Vers 24 beschreibt, oder gibt diese Worte wieder von Jesus zu Gott, seinem Vater, wo er sagt, du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde. Noch bevor diese Welt existierte, existierte diese göttliche Liebe in der Dreieinigkeit Gottes. Der Vater liebte den Sohn, der Sohn den Vater, der Heilige Geist machte diese Liebe perfekt und vollkommen. Und sie haben aus dem Überfluss dieser Liebe Menschen gemacht. Die Schöpfung beginnt mit Überfluss, einem Gott, der Leben schenken möchte, der Menschen macht nach seinem Ebenbild, um Beziehung zu haben mit ihm, der uns eine Würde gibt, obwohl wir nichts dafür getan haben. Und deswegen findet unser Leben den Sinn nicht in sich selbst, sondern in dieser Verbindung zu ihm, in der Verbindung zu diesem Schöpfer. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen Träume entwickeln und wo sie so viele Möglichkeiten haben, ihr Leben selbst zu gestalten und diese Träume auch zu verwirklichen. Und es ist interessant, oder dass gleichzeitig noch nie so viele Menschen Fragen gestellt haben nach ihrer eigenen Identität, nach dem Sinn gefragt haben. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wofür bin ich da? Ich war diese Woche unterwegs mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen und da sind viele Tränen geflossen. Bei im Beruf erfolgreichen Menschen, die alles haben. Die etwas damit zu tun hatten mit der Frage, wer bin ich, warum mache ich das hier eigentlich alles? Die Bibel sagt, Gott hat eine Vision für dich, für dein Leben. Wir sollen Spiegelbild seiner Herrlichkeit sein. Und deshalb ist der Sündenfall, dieser Bruch zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen in Genesis 3 so tragisch. Aber die Bibel beschreibt den Sündenfall nicht so in einer resignierten Haltung, sondern wir kriegen nirgendwo den Eindruck, dass Gott irgendwie seinen ursprünglichen Gedanken auf einmal aufgegeben hätte, sondern im Gegenteil, in Genesis 3 beginnt dann diese lange Geschichte, wo Gott der Vater uns heimholt und versöhnt durch seinen Sohn Jesus Christus. Gott begegnet uns nicht nur als Richter, der Schuld vergibt und nicht mehr verurteilt, das ist er auch. Aber Gott begegnet uns als Schöpfer, der sein Werk vollendet. Als ein Schöpfer, der einen Plan hat für dich und für mich. Als ein Schöpfer, der das, was er angefangen hat in dir, zu Ende bringen wird. Und ich frage dich, ich biete dir heute Morgen so einen Perspektivwechsel an. Wenn du auf dein eigenes Leben schaust, was siehst du zuerst? Die Bruchstellen? Wenn Paulus recht hat, dann sieht Gott dich völlig anders an. Er sieht das Werk, das er begonnen hat. Er sieht den Menschen, den er in seiner Gnade noch formen möchte. Und er sieht das Ziel für dich, das er von Anfang an für dich hatte, als er seinen Gedanken über dich geäußert hat. Gottes Traum für unser Leben ist größer als die Summe unserer Erfolge, genauso wie auch die Summe unserer Misserfolge und unseres Versagens. Bevor wir jemals etwas leisten konnten, hatte Gott bereits einen Plan für uns, uns in die Gemeinschaft mit ihm zu rufen und uns zu Menschen zu formen, die ihn immer mehr widerspiegeln, so wie er ist. Und das ist das Erste, was ich uns heute mitgeben will. Gottes Vision für uns. Und wir bleiben da aber nicht stehen, weil Gott hat eine Vision für unser Miteinander. Einen Traum, der größer ist als nur du oder ich. Was bedeutet das für unser Miteinander hier? Die Bibel beschreibt den Menschen von Anfang an nicht als ein isoliertes Individuum. So sind wir nicht geschaffen, wir sind für Beziehung gemacht. Und die Bibel beginnt mit dieser Gemeinschaft zwischen Mann und Frau und dem Auftrag, gemeinsam die Erde zu bevölkern. Und vielleicht fällt uns heute das gar nicht mehr so auf, dass das eigentlich mal der Gedanke war, weil wir in einer Kultur leben, wo wir sehr stark auf den Einzelnen schauen, wo wir sehr stark auf uns blicken und wo wir viele Entscheidungen danach treffen, ob sie uns passen. Welche Ausbildung passt zu mir? Welcher Wohnort passt zu mir? Welche Gemeinde entspricht meinen Bedürfnissen? Wir betrachten die Welt häufig aus unserer Perspektive, ne? So sind wir hier in der westlichen Welt vor allem auch gestrickt. Aber die Bibel erzählt die Geschichte des Menschen immer auch als eine Geschichte von Gemeinschaft. Von Anfang an. Der Sündenfall betrifft nicht nur die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, sondern unmittelbar danach zerbrechen die Beziehungen unter den Menschen. Adam schiebt Eva die Schuld zu. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Und dann sehen wir diesen roten Faden durch das Alte Testament von Gewalt, von Kriegen, von Machtmissbrauch. Und wir sehen, wie Gott darauf reagiert mit Geboten und Verboten, aber nicht nur. Er malt immer wieder seinem Volk auf, was für eine Zukunft er eigentlich für sie vorgesehen hat. Neben den Geboten und Verboten, die wir darin auch lesen. Ein Beispiel. Jesaja 11, der Prophet Jesaja beschreibt eine Welt, in der der Wolf beim Lamm wohnt, der Leopard neben dem Ziegenböckchen lagert und ein kleines Kind sie führen wird. Und das macht er nicht als Zoologe, sondern er beschreibt ein zukünftiges Bild von einer Welt, die von der Erkenntnis Gottes geprägt ist, wo das möglich ist. Bereits im Alten Testament. Ähnlich klingt das beim Propheten Micha. In Kapitel 4 lesen wir, dass da sind Menschen, Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern schmieden. Und aus Instrumenten der Zerstörung werden Instrumente des Segens. Und dann heißt es da, kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr, Krieg zu führen. Und dann heißt es in Vers 4, jeder kann ungestört unter seinem Feigenbaum und in seinem Weingarten sitzen, ohne dass ihn jemand aufschreckt. Ein schönes Bild, ne? Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einem Weingarten gesessen hast. Mit dem Wein zusammen ist das eine ganz gute Kombination. Lässt sich das ganz gut aushalten. Und das Bild, was er hier zeichnet, der Prophet Micha, ist ein Bild von Shalom. Und wir übersetzen das Wort Shalom häufig als Frieden, aber Shalom vom hebräischen Wort, von der Wurzel Shalom, bedeutet eigentlich Wiederherstellung. Wiederherstellung. Bedeutet eigentlich, dass die Dinge, die so sind, die Dinge, die wir so erleben als Zerbruch in unserem Leben, in dieser Welt, dass Gott sie sich ursprünglich anders gedacht hat und sie wiederherstellen wird. Das ist die Schöpfung, und dafür ist dieses Bild vom Weingarten so ein starkes Bild, dass die Schöpfung zur Ruhe kommen wird. Dass das Leben so wieder sein wird, wie Gott sich das einmal gedacht hat. Wir persönlich, aber auch wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft, wir fokussieren uns ganz oft auf die Probleme. Auf die gesellschaftlichen Spannungen. Ich habe eingangs gesagt, Martin Luther King sprach zu einer zutiefst gespaltenen Nation. Wir erleben Spaltung, die zunimmt. Wir schauen ganz oft auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten, auf die zunehmende Einsamkeit vieler Menschen. Das alles beobachten wir, die Liste ist lang. Aber heute Morgen stellt Gott uns die Frage, dir und mir, Fragen, die ganz anders klingen. Wovon träumst du für deine Familie? Wovon träumst du für deine Kinder? Wovon träumst du für deine Nachbarschaft? Wovon träumen wir für unseren Stadtteil? Wovon träumen wir für unsere Stadt Bremen hier? Weil Gottes Plan, sein Reich größer ist als nur unsere Sünde und die Probleme, wenn Sünder zusammenleben. Gottes Traum geht darüber hinaus, über auch nur die Bekehrung eines Einzelnen geht darüber hinaus. Wenn wir nachher das Vaterunser beten, dann beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und Jesus hat uns das gelehrt, weil er damit nicht uns lehren wollte, dass wir das beten im Sinne von, Herr, bitte mach schnell, dass wir in den Himmel kommen. Nimm uns von hier weg. Sondern Jesus lehrt uns, das zu beten, und deswegen beten wir das jeden Sonntag, dass Gottes Wirklichkeit hineinbricht in diese Welt, schon jetzt. Dass Versöhnung schon jetzt geschieht. Dass Frieden schon jetzt geschieht. Dass Gerechtigkeit schon jetzt wächst unter uns, dass Gottes guter Wille Raum gewinnt in unserer Zeit. Wenn wir das Vaterunser beten, und ich hoffe, daran kannst du dich erinnern nachher, wenn wir nachher sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann hoffentlich hast du im Hinterkopf, hey, da geht's um Gottes Vision für diese Welt, die wir erbitten, wo er zum Ziel kommen wird. Wo wir wissen dürfen, was er mit uns als Kollektiv vorhat. Und es bringt mich zum dritten und letzten. Gott hat eine Vision, nicht nur für dich und für mich, nicht nur für unser Miteinander, für die Beziehung zwischen dir und einer anderen Person, sondern auch für uns als Kirche. Für uns als Leib Christi weltweit, für diese Welt. In unserem Predigttext beginnt Paulus in Epheser 1, Vers 4 mit Gottes Absichten, noch bevor er die Welt schuf und uns schuf. Und am Ende des Predigttextes, wenn du aufgepasst hast, in Vers 10, da führt Paulus das so zum Ziel, wenn er schreibt, so soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft von Christus vereint werden. Wenn die Zeit dafür gekommen ist, wird alles einmal vereint unter der Herrschaft von diesem Jesus, der wiederkommt, der alles neu macht. Daran glauben wir. Und wir halten so einen Blick dafür, ein Bild dafür, auch tatsächlich ein Traum, auch den Johannes beschreibt in Offenbarung 7, Vers 9, wo wir da lesen: Danach sah ich eine große Schar von Menschen, die niemand zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachgruppen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Ist das, was Johannes sieht in der Offenbarung am Ende der Zeiten? Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachgruppen, wo ihre Herkunft, ihre Sprache, ihre Geschichte immer noch unterschiedlich ist, aber sie nicht mehr trennt. Weil das, was die Menschen vor dem Thron Gottes miteinander verbindet, der sie verbindet, größer ist als alles, was sie vorher voneinander getrennt hat in dieser Welt. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wenn du sonntags hierher kommst, wir als Matthäusgemeinde, wenn wir uns versammeln, dann dürfen wir ein bisschen etwas davon schon jetzt sehen. Nicht immer, aber manchmal und immer wieder. Denn Gemeinde ist nicht die Ansammlung von möglichst ähnlich tickenden Menschen. Sorry, wenn du diese Erwartung und Hoffnung hattest, dass sich alle so verhalten werden wie du. Das wird nicht passieren. Gemeinde ist der Ort, an dem wir durch Christus lernen, miteinander zu leben, einander zu tragen, gemeinsam Gott anzubeten, schon einen Vorgeschmack zu leben auf das, was wir in der Offenbarung hier lesen dürfen. Gott hat eine Vision für dich und für mich, für unser Miteinander, für unsere Kirche. Und das dürfen wir wissen, daran dürfen wir festhalten, auch wenn wir jetzt in einen neuen Abschnitt gehen. Auch wenn wir am 21. Juni Andreas verabschieden nach 28 Dienstjahren als unser Pastor hier. Und wenn dann David Mitte September kommt, da stellen sich in diesen Übergangszeiten immer wieder auch diese Fragen nach, wie wird die Zukunft aussehen? Und vielleicht stellst du dir diese Frage. Und diese Frage ist wichtig, hat ihre Berechtigung. Aber wisst ihr, was noch viel wichtiger ist? Ist, ob wir diese Vision Gottes für seine Kirche, ob wir die begriffen haben. Denn die Zukunft der Gemeinde, die Zukunft dieser Gemeinde hängt nicht zuerst daran, ob wir gute Ideen haben als Gemeindeleitung, ob David Brunner genau der Pastor ist, nach dem du dich immer gesehnt hast, genau das lehrt, was du dir erhoffst. Daran hängt nicht unsere Zukunft. Sondern wir dürfen uns immer wieder mit hineinnehmen lassen in das, was Gott mit seiner Kirche vorhat. Was er schon bestimmt hat. Was sein Wille ist. Und dem ordnen wir uns unter. Weil wir wissen, dass es ein guter Plan ist. Weil wir wissen, dass es weitergehen wird, egal wie. Weil wir wissen, dass wir als Matthäusgemeinde Teil des weltweiten Leibes Christi sind, der wächst. Weil wir wissen, dass wir Teil einer Geschichte sind, die lange vor uns begonnen hat und die weitergehen wird, bis Jesus wiederkommt. Bis einmal wir Teil sein werden dieser großen Schar vor dem Thron Gottes und alles vollendet sein wird. Und diesem Traum, dieser Vision, diesem Ziel, dieser Absicht dürfen wir vertrauen. Die Bibel beginnt mit einem Gott, der schafft. Sie erzählt von einem Gott, der Menschen beruft. Sie erzählt von einem Gott, der den Menschen hinterhergeht nach dem Sündenfall und sie erlöst. Und sie endet mit einem Gott, der alles neu machen wird. I have a dream. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel lesen wir von einem Gott, der seinen ursprünglichen Gedanken für den Menschen nie aufgegeben hat. Und vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis auch für dich. Vielleicht ist das die Ermutigung, die du mitnehmen kannst aus diesem Gottesdienst. Gott hat seine Vision für dich nicht aufgegeben. Gott hat seine Vision, seinen Plan für diese Welt nicht aufgegeben. Gott hat sein Ziel für diese Kirche, für die weltweite Kirche nicht losgelassen. Menschen, die ohne Jesus unterwegs sind, genauso aber auch wir, stellen ganz oft die Frage, was ist mein Traum? Was wünsche ich mir von meinem Leben? Und ich möchte dich herausfordern heute Morgen, dass du nicht fragst, was ist mein Traum, sondern fragst, hey, was ist Gottes Traum für mich? Was ist Gottes Traum für mich? Was möchte er mit mir? Und nicht, weil die Hoffnung des christlichen Glaubens darin besteht, dass Gott alle unsere Wünsche erfüllt, sondern nämlich genau darin, dass er seine Verheißungen erfüllt. Darin besteht unsere Hoffnung. Deshalb dürfen wir fragen, Herr, was ist deine Vorstellung, dein Ziel, deine Absicht mit mir? Und wir dürfen das fragen in dem Wissen, was er beabsichtigt, wird gut sein. Wird uns zum Ziel führen. Gott ist noch nicht fertig mit mir. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott ist noch nicht fertig mit unserem Leben, mit unserer Ehe, mit unseren Kindern, mit unseren Familien, mit unseren Beziehungen, mit dieser Gemeinde, mit seiner weltweiten Kirche. Er ist noch nicht fertig. Ich möchte dich einladen zum Ende dieser Predigt. Vielleicht Gott diese Frage zu stellen. Ich gebe uns einen Moment der Stille. Und vielleicht kannst du rausbrechen aus diesem Sonntag, wo du vielleicht einfach, weil du das immer tust, hierhergekommen bist, ohne große Erwartungen, und dich wagen, egal wie alt du bist, Gott nochmal zu fragen, was ist dein Traum für mein Leben? Was ist deine Absicht? Du bist noch nicht fertig mit mir, Herr. Was hast du vor mit mir? Und vielleicht kannst du in der Stille, im Gebet mit Gott, dein Herz öffnen und dich auch selber fragen, hey, wo haben wir aufgehört zu träumen? Wo haben wir aufgehört zu hoffen? Wo haben wir uns damit abgefunden, dass die Dinge so sind, wie sie sind? Und wo kann er unseren Blick weiten für das, was er eigentlich tun möchte? Ich gebe uns diesen Moment der Stille. Vater im Himmel, wir danken dir dafür. Dass du einen Plan hattest und hast für jeden Einzelnen von uns. Einen Plan hattest und immer noch hast vor Anfang der Schöpfung. Dass du aus dem Überfluss der Liebe, die regiert in der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes, du uns geschaffen hast. Und dafür danke ich dir. Dafür sagen wir dir heute Morgen Danke. Und wir danken dir dafür, dass wenn ich davon so sprach eben, dass du Träume hast für uns, dass das viel besser ist, weil du nicht träumst, wie Menschen träumen, sondern du hast einen Plan, du kommst zu einem Ratschluss und den setzt du auch um. Das ist viel besser als nur träumen. Wenn du etwas beschließt, dann wird es auch. Danke, dass dein Plan für uns gut ist. Auch wenn er sich nicht immer gut anfühlt. Herr, und vielleicht sind heute Morgen Menschen hier, die zum ersten Mal verstanden haben, dass der christliche Glaube nicht nur die Antwort auf Schuld ist, sondern die verstanden haben, du hast ein echtes Interesse an uns und nicht nur, weil wir böse Sünder sind, sondern weil du uns gewollt hast, gemacht hast, weil du uns liebst und in die Gemeinschaft mit dir rufst. Und vielleicht kannst du durch deinen Heiligen Geist heute Morgen dieses Bild, was wir manchmal auch nach außen vertreten, dass christlicher Glaube so ist, vielleicht kannst du das heute korrigieren in dem Herzen des einen oder anderen. Herr, und du siehst diejenigen von uns, die vielleicht aufgehört haben zu träumen. Die theoretisch wissen, dass du einen Plan hast, aber das nicht ergriffen haben. Herr, schenk du durch deinen Geist neuen Mut, dass wir im Glauben neu auf deine Verheißungen und Möglichkeiten schauen, Herr. Lass du Glauben in uns aufsteigen, dass du tatsächlich eine Vision hast für uns, die über dieses beschauliche Leben, über unseren Alltag hinausgeht, weit hinausgeht. Herr, wir danken dir dafür, dass du derselbe Gott bist, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der von Anfang an einen guten Plan hatte und der ihn einmal vollenden wird. Und dass unsere Hoffnung nicht nur ist, dass wir einmal vor dir stehen dürfen und deine Herrlichkeit sehen dürfen mit eigenen Augen, sondern dass dein Reich auch schon jetzt hier unter uns angebrochen ist. Und so bitten wir dich als Kollektiv, als deine Gemeinde, dass wir immer wieder und auch in Zukunft etwas davon sehen, Herr. Wir loben und wir preisen dich. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.